Wir haben zurzeit eine Predigtreihe, eine Reihe von Predigten zu einem bestimmten Thema, und das Thema heißt, wenn der Himmel die Erde berührt. Christsein im Alltag und in meiner Stadt. Man könnte auch sagen, Glaube nicht nur am Sonntag, sondern am Montag, am Dienstag, am Mittwoch und so weiter. Wenn der Glaube, von dem wir hier reden, nur am Sonntag ein nettes Gefühl gibt und nicht auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch im Alltag funktioniert, können wir ihn auf Deutsch gesagt in die Tonne treten. Wenn Gottesdienst nur eine Veranstaltung ist und sei sie noch so nett gemacht wie der Church Brunch und nicht ein Lebensstil, was bringt es dann? Ich möchte zum Anfang dieser Predigt heute einen Vers, einen Satz vorlesen aus dem Römerbrief im Kapitel 12. Da geht es um den wahren Gottesdienst. Apostel Paulus schreibt: Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als ein lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist euer Gottesdienst. Nochmal. Stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als ein lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er seine Freude hat. Das sei euer Gottesdienst. Das heißt doch, überall da, wo Christen sich bewegen, ist Gottesdienst. Überall da, wo Christen sind, ist Gemeinde. Oder wie wir hier bei Jesus Friends sagen, du bist Kirche. Du bist Kirche. Kirche ist nicht eine Organisation oder eine Veranstaltung, du bist Kirche. Wo du arbeitest, wo du wohnst, wo du deine Freizeit verbringst. Wenn wir heute über das Thema Gott ehren sprechen, dann möchte ich euch mit euch darüber ein bisschen ins Gespräch kommen, was das denn heißt, Gott zur Ehre zu leben, sein Leben als einen Gottesdienst zu leben. Mitten im Alltag, mitten in unserer Stadt, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir unsere Freizeit verbringen. Wir hören dazu jetzt erstmal einen Bibeltext, der es in sich hat. Von Katharina gelesen.
Ein einflussreicher Mann fragte Jesus: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast, und verteil das Geld an die Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn so dastehen und sagte: Wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Eher kommt ein Kamel durch das Nadelöhr, als ein Reicher in Gottes neue Welt. Als die Leute das hörten, fragten sie Jesus: Wer kann denn überhaupt gerettet werden? Er antwortete: Was für die Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich.
Ein Mann kommt zu Jesus. Er ist wohlhabend. Er ist einflussreich. Und aus dem Matthäus-Evangelium wissen wir, dass er noch relativ jung war. Er könnte jemand von uns sein. Noch eher jung, aber schon einflussreich. Im Grunde ist jeder Mensch einflussreich. Vielleicht in unserem Beruf als Lehrerin oder Lehrer haben wir Einfluss. Im Krankenhaus, im Umgang mit Menschen haben wir Einfluss. Wenn wir in der Justiz arbeiten, in den Medien, Medienbranche, in der Kunst, Finanzwirtschaft oder einem anderen Unternehmen, ob wir selbstständig sind oder freiberuflich, Kinder erziehen, jeder von uns hat Einfluss. Die Frage ist, welchen Einfluss? Wie sind wir geprägt und wie prägen wir? Was könnte das bedeuten für Christen, für Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind, vom Evangelium her Einfluss zu nehmen auf unser Umfeld? Ein junger, einflussreicher Mensch kommt zu Jesus und fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Frage nach dem ewigen Leben taucht in der Bibel öfter auf und sie ist immer doppelbödig. Immer, wenn nach dem ewigen Leben gefragt wird, ist beides gemeint. Das Leben danach, der Himmel und das Leben jetzt und hier, das Bestand hat, das eine Lebensqualität hat, das einen Wert hat. Um das Leben geht's also, das Leben, das Bestand hat, hier und jetzt und in der Ewigkeit. Es geht letztlich um die Frage nach dem Leben, das sich lohnt zu leben. Das ist die Frage des jungen Mannes, einflussreich, wohlhabend, jung, der zu Jesus kommt und sagt, Jesus, wahrhaft leben, wie geht das? Und was muss ich dafür tun? Das ist die Situation. Und Jesus gibt eine überraschende, fast verstörende Antwort, die aber bei genauerem Hinsehen den Nagel auf den Kopf trifft. Jesus antwortete und sprach, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, ehre deinen Vater und Mutter. Ich finde, das ist psychologisch ziemlich gut. Denn wir wissen ja von der Kommunikationstheorie und Lehre her, dass wenn wir etwas sagen über jemand anderen, wir nie nur etwas über diesen anderen sagen, sondern immer auch über uns. Und ich glaube, so ist es an dieser Stelle, wenn dieser junge Mann sagt, guter Meister, dann lässt es darauf schließen, oder guter Lehrer, dann lässt es darauf schließen, dass das mit dem Gutsein eine große Frage für den jungen Mann ist. Sagt also etwas aus, nicht nur etwas, was er über Jesus denkt, sondern auch, was er über sich selber denkt. Und ich glaube, er denkt, so gut wie dieser Jesus möchte ich auch sein. Aber Hand aufs Herz, Jesus, eigentlich bin ich schon ziemlich gut, stimmt's? Diesen Zahn zieht Jesus dem jungen Mann. Ohne Narkose. Was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Klammer auf, du nicht, Klammer zu, nur Gott. Aus dieser Geschichte wird sehr eindrücklich deutlich, worum es im Glauben mit Jesus eigentlich geht. Am christlichen Glauben. Worum geht es da eigentlich? Es geht nicht um eine Checkliste des Gutseins, die wir abhaken und ausfüllen sollen. Almosen geben, nicht die Ehe brechen, Vater und Mutter ehren, dreimal am Tag beten, schön den Müll trennen, nicht so oft Dschungelcamp gucken. Jesus, ich habe alles erledigt. Gibt's noch was? Im Glauben an Jesus, bei Jesus, kommt es nicht auf das an, was wir noch Gutes tun können. Oder was wir noch ein bisschen besser machen können, um ein bisschen besser zu sein. Sondern, als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eines fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Das ist jetzt ein entscheidender Punkt, den ich rüberbringen möchte. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht falsch abbiegen und auf eine falsche Fährte kommen. Wenn Jesus hier sagt, eins fehlt dir, Pünktchen, 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 und dann komm und folge mir, dann geht es eben nicht um das, was noch zu dem Vielen, das schon da ist, dazu getan müsste, dass es noch besser und perfekter ist mit dem Glauben. Es geht nicht um diese Checkliste, die wir noch mehr ausfüllen müssten, damit unser Lebensportfolio noch ein bisschen ausgewogener und runder und ein bisschen gottgefälliger ist. Sondern es geht gerade um das eine im Gegensatz zu dem Vielen. Es geht um das eine, was nötig ist, gerade im Gegensatz zu dem Vielen, mit dem er beschäftigt ist, um gut zu sein und noch ein bisschen besser zu sein, um bei Jesus einen dicken Eindruck zu hinterlassen. Und dieses eine, um das es geht, ist dieses Komm, folge mir nach. Nochmal, es geht im Glauben nicht um das Viele, was man tun könnte und was man noch tun sollte, sondern es geht um das eine, was Jesus mir heute sagt, was heute und jetzt für mich dran ist. Darum geht es immer und immer wieder. Oder diesen Punkt nochmal ein bisschen anders gesagt. Es geht nicht um das, was ich noch dazu tun müsste, um ein guter Mensch zu sein, sondern es geht um das eine, was ich vielleicht loslassen muss, was ich vielleicht aufgeben sollte, was mich behindert darin, Jesus wirklich von ganzem Herzen nachzufolgen, ihn von ganzem Herzen zu lieben und mit ihm zu leben. Um dieses eine geht es. Einmal sage ich es noch, damit wir den Punkt für heute mitnehmen. Es geht nicht ums Gutsein im christlichen Glauben, sondern es geht darum, mit dem auferstandenen und lebendigen Jesus Christus heute zu leben. Das ist dran. Das ist das eine, um das es unbedingt geht. Und das ist das, worauf es ankommt, wenn wir uns fragen, was bedeutet das, Gott zur Ehre zu leben, sein Leben als einen Gottesdienst zu leben. Es geht nicht um das Viele, was wir noch tun könnten, um noch ein bisschen gottgefälliger oder mehr als Christ oder besserer Christ zu sein. Es geht um das, dass wir leben und fragen, Jesus, was willst du heute von mir? Und dementsprechend kann man auch gar nicht sagen, jetzt pauschal für alle, ich kann nicht für dich, für euch sagen, was dieses eine ist. Aber Jesus kann es. Jesus kann es durch sein Wort in der Bibel, wenn wir in der Stille sind mit Gott, im Gebet, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen oder in unseren Church-Base-Gruppen, wo wir immer wieder dieser Frage nachgehen, was heißen denn diese Dinge, die in der Bibel stehen für uns heute? Was heißt es für mich konkret? Was heißt es für dich? Wie könnten wir das leben? So spricht Gott zu uns und zeigt uns und weist uns darauf hin, was dieses eine ist, auf das es heute ankommt. Also, mit anderen Worten, das, was wir hier in der Geschichte gehört haben mit dem Reichtum, ist im Grunde nur ein Beispiel dafür. Aber, dazu komme ich jetzt gleich, es ist schon ein sehr gutes Beispiel, das stimmt nur auch wieder. Ich möchte jetzt in einem zweiten Teil der Predigt deshalb über drei Punkte sprechen, über drei Themenkreise, um die es, wie ich finde, wie ich festgestellt habe in meinem Leben, aus dem, was ich in der Bibel lese, um die es sehr oft geht, wenn es darum um Dinge geht, die uns daran hindern, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und mit ihm zu leben. Das erste eine, um das es, finde ich, sehr oft geht, was uns daran hindert, Jesus nachzufolgen, ist das, worum es hier in diesem Text geht, nämlich der Reichtum, unser Besitz. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Mit dem Reichtum ist es ja so eine Sache. Oder mit dem Besitz, mit dem Geld. Es steht ja nirgends in der Bibel, dass Reichtum Sünde ist. Aber es steht viel darüber, wie wir mit Geld umgehen sollen. Geld kann sehr leicht zu einem Gott werden. Für mich persönlich ist das zurzeit auch ein Thema. Viele wissen ja, dass ich mit meinen Jobs und Aufgaben so ein bisschen am Umstrukturieren bin. Und ich habe in den letzten Wochen sehr schnell gemerkt, wie schnell man in so einen Kreisen reinkommen kann, wird es denn reichen, wie kann es reichen, kriege ich noch genug Kohle zusammen und so weiter und so weiter. Vergangenen Dienstag war so ein Tag. Und wenn ich morgens mit der S-Bahn hierher mein Büro fahre zur Arbeit, dann lese ich immer hier auf meinem Handy, da habe ich eine App mit den Losungen. Also die Losungen, das sind da so kleine, also für Leute, die Bibel nicht en bloc lesen wollen, so ein kleiner biblischer Happen für den Tag. Und letzten Dienstag also, ich fahre zur Arbeit mit der S3 und die Gedanken kreisen so um das schöne Thema Geld und wie kriegen wir das alles hin und so weiter. Und dann lese ich hier einen Vers: Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Geht noch weiter. Danach hat einige gelüstet. Tolle Sprache. Danach hat einige gelüstet. Und sie sind vom Glauben abgeirrt. Und machen sich selbst viel Schmerzen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, okay Gott, ich hab's verstanden. Alles klar. So läuft das mit Gott. So weist Gott uns auf das eine hin. Durch so einen kleinen Bibelvers. Das war ein Volltreffer. Reinhard, du weißt es, du machst dir selbst viele Schmerzen und so war es. Die beste Übung, mit diesem Geldgott ein bisschen ihn auf seinen Platz zu verweisen, ist, von dem, was wir haben, anderen ein bisschen abzugeben. Das ist eine tolle Übung. Und dabei großzügig zu sein. Es gibt da in der Bibel so eine, muss ich sagen, krasse Herausforderung. Und die geht so. Gib 10% von dem, was du an Einkommen hast, an andere ab. Und du wirst dich vor Segen Gottes nicht retten können. Wetten? Steht im Prophet Maleachi. Bisschen anders, war ein bisschen freier übersetzt von mir, aber so ungefähr. Ich mache das schon viele Jahre so. Aber jetzt mit meinem ganzen Umstrukturieren und so bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, also jetzt muss ich mir das doch nochmal ein bisschen überlegen. Und die Versuchung war groß, an dem zu sparen, wo es mir am wenigsten wehtut, nämlich an meiner Spende für andere. Aber ich habe mich dann doch anders entschieden und habe gedacht, wenn Gott schon eine Wette mit mir machen will, dann schlage ich ein. Und ich habe gesagt, Gott, jetzt machen wir es mal so. Mein Spendenbetrag bleibt und du sorgst dafür, dass doch genug reinkommt. Das ist ja immer ein Wagnis. Das ist immer ein Wagnis, wenn wir solche Glaubensschritte gehen. Aber was soll ich sagen? Gott lässt sich nicht lumpen. Er versorgt uns. Und ich habe diese Woche mit jemand hier aus der Gemeinde gesprochen, das war ähnlich. Und wir haben genau diesen Satz gesagt. Gott lässt sich nicht lumpen. Seither purzeln die Aufträge. Es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen. Nur mal als ein kleines Beispiel. Das mit dem Geben, mit dem Reichtum ist ja nicht nur auf Geld bezogen. Aber ist ein gutes Beispiel, ist schon so. Es ist auch bezogen auf unseren Besitz, auf unsere Gaben, auf unsere Erfahrungen, auf unsere Ressourcen. Was davon könnten wir für Gott und für seine Sache einsetzen und geben und mit anderen teilen, um im Endeffekt dabei nur beschenkt zu werden? Nicht als ein Gesetz, nicht als diese Checkliste, damit wir uns gut und noch besser fühlen, sondern die Frage ist, was sagt Gott zu mir? So wie er zu mir gesprochen hat durch diesen Vers in der Losung. Was sagt Gott zu dir? Was sagt Gott zu euch? Was ist für euch dran? Welches Opfer könntest du bringen, um deutlich zu machen, ich will Jesus aus ganzem Herzen nachfolgen? Gott ehren heißt, ihm zu dienen, indem wir anderen abgeben von dem, was wir haben, an Ressourcen, an Zeit, an Begabung, an Erfahrung, an Geld, für Gott und für seine Sache. Lasst uns nicht wie dieser junge Mann traurig weggehen, sondern lasst uns fröhlich und von ganzem Herzen Jesus folgen. Das ist so der eine Bereich. Es gibt noch einen Bereich, um den es sich ganz oft dreht, wenn es darum geht, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und mit ihm zu leben und ihn von ganzem Herzen zu lieben. Das ist der Bereich unserer Verletzungen, unserer Schuld, der dunklen Stunden, der schweren Zeiten, der Enttäuschungen. Für viele ist das ja gerade ein Hinderungsgrund, zu Gott zu kommen, weil sie sagen, wenn Gott so ist, wie kann er dann ein liebender oder allmächtiger Gott sein? Aber warum muss es so sein? Es kann doch genauso umgekehrt sein. Es kann doch sein, dass Gott, es könnte doch sein, dass Gott uns durch die schweren Zeiten des Lebens gerade beschenken will, gerade wieder auf die richtige Spur bringen will, gerade weil diese Zeiten nun mal einfach zum Leben gehören, uns eine neue Richtung zu geben. Ich will dazu ein Beispiel erzählen. Mein Freund Thomas, ein Pastor, Kollege auch, war für einige Jahre in Ägypten als Pastor dort in einem Krankenhaus und mit seiner Familie. Sie hatten zwei Kinder und sie haben das verstanden als ihre Berufung, als ihren Weg in diesem Land, den Menschen zu dienen und auch mit ihnen das Evangelium der Liebe Gottes zu teilen. Dann ist nach kurzer Zeit ist Folgendes, also das ist ja sehr aufwendig, man muss Arabisch lernen, diese Sprache lernen und so weiter und so weiter. Dann ist Folgendes passiert, sie haben ein drittes Kind bekommen und dieses Kind ist geistig behindert. Das war ein schwerer Schlag für die Familie, für Thomas. Und sofort stand auch im Raum, ob sie überhaupt in diesem Land bleiben können. Kann das Kind die nötige Förderung bekommen? Alles berechtigte Fragen. Ist das Opfer, dort zu leben, nicht zu groß für uns als Familie? Aber was ist dann mit unserer Berufung? Was soll das jetzt, Gott? Wir haben doch hier so einen großen Auftrag und jetzt sind wir sehr beschränkt darin, unsere jüngste Tochter Clara zu betreuen und zu pflegen. Und sie sind mit dieser Not, mit dieser schweren Situation im Gebet zu Gott gekommen. Wisst ihr, was passiert ist? Ihr Leben hat eine völlig neue Richtung bekommen. Denn sie haben in diesem Land gelebt und plötzlich sind Menschen zu ihnen gekommen, Familien, und haben ihre behinderten Kinder gebracht, die vorher versteckt gehalten wurden, zum Teil eingesperrt. Und haben angefangen zu sprechen. Und über diese Clara, über Thomas mit seiner Familie, ist eine Arbeit mit geistig behinderten Kindern und Jugendlichen in dieser Stadt Aswan entstanden. Das war Gottes Plan. Nichts in unserem Leben passiert einfach zufällig. Manchmal sind es gerade die komplizierten Sachen, unsere Krisen, Schuld und Verletzungen, die wir erfahren, die, wenn wir sie Gott bringen, unserem Leben einen Reichtum geben und eine neue Wendung geben. Könnte das eine sein, das für uns heute dran ist? Dass wir unser Leid, unsere Verletzungen, das Schwere in unserem Leben, unsere Rachegedanken, der Hass, das, was wir als negativ empfinden, dass wir es zu Gott bringen, ihm hinlegen. Und dass wir gerade so ihm neu nachfolgen können. Jesus sagt, das eine, gib es mir, überlass es mir und dann komm und folge mir nach. Geh nicht traurig davon, sondern kehr um und folge mir nach. Noch ein Bereich, um den es oft geht, wenn es darum geht, Jesus ganz nachzufolgen. Das ist neben Reichtum und Besitz und den schweren Dingen des Lebens. Etwas, das ich mal benennen möchte mit unser Egoismus, unser Stolz, unser Eigensinn, unser Dickschädel. Auch hierfür gibt es eine krasse Herausforderung für uns, auch im Lukas-Evangelium, wo Jesus mit den Jüngern spricht, ihm ganz nachzufolgen. Da steht, wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugeben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, kann nicht mein Jünger sein. Niemand von euch kann mein Jünger sein, wenn er nicht zuvor alles aufgibt, was er hat. Unsere menschliche Natur sagt, ist das nicht abnormal, was Jesus da will? Ich will das nicht. Ich will mein Leben selbst im Griff haben. Ich will selbst der Herr meines Lebens sein. David Rüger hat ja in der vorletzten Predigt über das Thema Nachfolge gesprochen und er hat einen guten Satz gesagt. Er hat gesagt, heute ist es ja so, dass gerade der, was gilt, der seinen eigenen Weg findet und ihn verfolgt und ihn geht. Jesus sagt, folge mir auf meinem Weg. Das ist total anachronistisch, was Jesus hier von seinen Jüngern verlangt. Aber so ist das nun mal. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen. Jesus redet immerzu von dieser einen Sache, dass wir das Leben, das wir eigentlich suchen, bei ihm finden, wenn wir seinen Weg gehen. Das Leben, was wir suchen, finden wir, wenn wir den Jesusweg gehen, finden wir bei Gott. Und ich glaube, wenn wir in uns hineinspüren, wissen wir das auch. Wir sind Geschöpfe Gottes. Und wenn wir denken, ohne Gott leben zu können, werden wir scheitern. Wenn wir in uns hineinspüren, wissen wir das. Das Leben, das wir suchen, finden wir bei Gott und nirgends anders. Und genau so kommt ja der junge Mann letztlich auch zu Jesus. Er kommt an mit dem, was auch heute viel gilt. Er ist erfolgreich, er ist einflussreich, er ist reich, er ist jung. Und doch kommt er zu Jesus und sagt, es fehlt etwas. Was muss ich tun, um das Leben, nach dem ich suche, zu bekommen? Er kommt, weil er spürt, das Viele, was ich habe, was da ist, das ist es nicht, wonach ich gesucht habe. Wie schön, wenn jemand das in so jungen Jahren schon kapiert. Und Jesus sagt ihm, stimmt, junger Mensch, das eine, was du suchst, ist, komm, folge mir nach. Aber das wollte er nicht hören. In seinem Eigensinn. Diese Antwort wollte er nicht hören. Er wollte lieber zu dem Vielen noch etwas dazu tun. Er wäre alles bereit gewesen zu tun, nur das nicht. Jesus nachzufolgen, seine eigenen Wünsche aufzugeben und Jesus zu folgen. Könnte es sein, dass Gott zur Ehre leben heute für uns, für dich heißt, noch konsequenter und mutiger danach zu fragen, was Jesus von uns möchte und dann danach zu leben? Ich will zum Schluss kommen. Glaube ist kein System, kein Abhaken von Gutseins-Checklisten, sondern eine Beziehung zu Jesus Christus, die wir leben sollen. Im Zwiegespräch mit ihm, im Gebet, in der Stille, wenn der Heilige Geist zu uns spricht, durch die Bibel im Gottesdienst, wenn wir uns austauschen mit anderen Christen über den Glauben, wenn wir fragen, Jesus, was ist das eine, das heute für mich dran ist? Wenn wir dafür offen sind und bereit sind, das zu tun. Darum geht es. Und dann einfach kleine Schritte des Glaubens zu gehen. Manchmal treten wir auf der Stelle, manchmal sind wir falsch abgebogen. Alles kein Problem. Einfach kleine Schritte des Glaubens weitergehen und immer wieder fragen, was ist dran? Das heißt es, Gott zu ehren. Zur Ehre Gottes zu leben. Das gefällt Gott, wenn wir nach ihm fragen und unser Leben nach ihm ausrichten. Wir denken natürlich, ja, das ist unmöglich. Das ist inakzeptabel. Leichter kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Leichter ist im Sommer der Elbtunnel immer frei. Aber Jesus sagt zu uns, wieder zu dem jungen Mann damals oder zu den Jüngern, vertraue mir, bei Gott ist nichts unmöglich. Im Vertrauen auf Gott ist nichts unmöglich. Geh und lebe Schritt für Schritt im Vertrauen auf Gott. Geh nicht traurig davon, sondern komm und folge Jesus. Amen.